Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Manuel, ich bin hier einer der Pastoren und es ist schön, dass du heute hier bist, an so einem wunderschönen Tag. Also ich bin so froh, dass diesen Sonntag wieder die Sonne so scheint, weil ich nämlich nachher auch was vorhat. Hat jemand nachher was vor von euch? Irgendwas Schönes? Ja? Mittagsschlaf, okay, dafür brauchen wir auch die Sonne nicht, oder? Nee. Ja. Außer du machst den Mittagsschlaf draußen, so wie ich das letztes Mal gemacht habe. Alex und Markus hatten mir mal einen Tipp gegeben, und haben mir gesagt, hier, es gibt die Korpachische Schweiz. Wisst ihr das noch? Ja, also die Korpachische Schweiz kannte ich vorher nicht. Genau, und wir hatten uns letzten Sonntag daran erinnert, an die Korpachische Schweiz. Und ich quasi habe mich dann an euch beide erinnert, dass ihr mir ja diesen Tipp gegeben habt. Und da gibt es so ein Kloster, das heißt Marienstadt. Genau, du kennst das auch? Anke kennt es auch, gut. Ist super. Da kannst du echt wunderbar spazieren gehen, wandern und ich glaube, da kann man auch Bier oder Spirituosen kaufen, weil die so eine eigene Brennerei haben, Brauerei. Naja, aber das ist ja nicht, darum geht es ja jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall waren wir da letzten Sonntag, Bombenwetter, sind dann dahin rumgewandert und ich war unten am Fluss entlang gelaufen, die Nistau heißt der Fluss, genau. Entlang gelaufen und dann habe ich so einen Felsen da gesehen. Und dann war es so mein Wunsch, mal diesen Felsen hochzuklettern und zu gucken, was da ist. Ist vielleicht so ein Jungsding. Ne? Angelika fand das nicht so gut zuerst, ist aber dann mit hochgeklettert. Ariane fand das cool, dann waren wir oben und dann habe ich diese Steine gesehen und da waren die so behauen. Da habe ich schon gedacht, ah, das war bestimmt mal eine Burg oder irgendwas. War es nachher auch. Naja, auf jeden Fall haben wir dann einen super Platz gefunden oben. Auf der Burg, die ist aber schon im 13. Jahrhundert aufgegeben worden. Und dann musste ich meine Schuhe ausziehen. Habe die Schuhe ausgezogen, habe die Stümpfe ausgezogen. Ariane hat sich geekelt, ja. Obwohl ich habe schöne Füße, ja. Und saß dann da auf dieser Burg barfuß und bin da auch rumgelaufen. Und ich wollte irgendwie barfuß da rumgehen. Den Boden spüren. Ne? Da bin ich übers Moos gelaufen, total cool. Dann über die Steine. Das war ein richtig cooles Gefühl, irgendwie verbunden zu sein mit der Erde. Ich bin kein Esoteriker, aber es ist trotzdem einfach cool. Mach das mal, lauf mal ein bisschen barfuß rum. Ich weiß nicht, ob das orthopädisch Sinn macht. Macht Armin, nickt. Ja, als Physiotherapeut, orthopädisch macht das auch Sinn, ab und zu mal barfuß rumzulaufen, wenn du schöne Füße hast. Aber kannst auch machen, wenn du keine Schuhe in die Füße hast. Da musst du halt alleine rumlaufen. Ja. Auf jeden Fall, dieses Verbundensein mit der Erde, einfach dieses Geerdetsein, das hat mich so auch an so eine Geschichte aus der griechischen Mythologie erinnert. Kennt ihr den, jetzt muss ich mal gucken, wie das ich richtig ausspreche, Antaios. Kennt ihr die Geschichte? Nee. Antaios war ein Riese, Tochter von Sohn von Poseidon und Sohn von Gaia. Poseidon war der Gott des Wassers und Gaia war die Mutter, war die Göttin der Erde. Und er war der Sohn, war 28 Meter groß und war ein Riese. Ja, und lief auch mal barfuß rum und hat in der Gegend gelebt und hat alle Leute herausgefordert, die so auf ihn zukamen. Und irgendwann kam Herkules vorbei, die haben sich natürlich miteinander angelegt und haben miteinander gekämpft. Und Herkules war ja auch als Halbgott richtig stark und gut, aber er konnte den Antaios nicht besiegen. Immer wieder, wenn er zu Boden gefallen ist, hat er wieder neue Kraft bekommen. Und irgendwann hat Herkules rausbekommen, weil Antaios barfuß ist, ja, und verbunden ist mit der Erde, bekommt er seine Kraft, seine Stärke von der Erde. Daher kennt ihr auch wahrscheinlich den Begriff geerdet sein. Leute wollen verbunden sein mit der Erde und Kraft rausziehen und sowas. Ja. Und irgendwann hat Herkules das rausgefunden. Was hat er gemacht? Er hat ihn hochgehoben und dann kaputt gemacht. Ja, dass er nicht mit der Erde verbunden ist. So, und jetzt versuche ich den Übertrag zu unserem Thema zu finden, weil ich glaube, da liegt auch was dran. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr nachher alle barfuß lauft, obwohl das wahrscheinlich gut ist. Aber diese Geschichte, diese Verbindung mit etwas, was dir Kraft schenkt. Darum geht es in dieser Spiritualität. Und christliche Spiritualität ist vielleicht ein wenig komplexer als barfuß rumlaufen, weil da geht es nicht einfach nur um verbunden zu sein, irgendwie rein körperlich, rein physisch, sondern da geht es um ein Beziehungsgeschehen. Es geht darum, dass man in einer Beziehung lebt, in einer geistlichen Beziehung. Und auch wir, das ist das, was wir brauchen, so wie Antaios quasi die Kraft, die Verbindung mit seiner Mutter braucht, um Kraft zu kriegen, brauchen wir Verbindung mit unserem geistlichen Vater, um Kraft für unseren Alltag zu kriegen, um Kraft für unser Leben zu kriegen, um als Christen unterwegs zu sein. Und Rebecca hat das schon anklingen lassen in ihrer Predigt vom Gleichnis vom Weinstock und von der Rebe. Wir haben ja auch biblische Bilder dafür, wir brauchen ja keine aus der Mythologie dazu bemühen, ja? Aber wir haben biblische Bilder dazu, was es bedeutet, in Verbindung zu leben mit Christus. Und die Abhängigkeit, die wir haben, so wie Antaios abhängig war von seiner Mutter, damit er andere Leute ärgern konnte und besiegen konnte, er hat seine Kraft zum Bösen eingesetzt. Aber wir Christen wollen Verbindung zu unserem Vater sein, unsere Kraft von ihm zu bekommen, um Frucht zu bringen, um Gutes zu tun in dieser Erde, um dem Menschen zu dienen, um Gott zu dienen, einen Unterschied zu machen in diesem Leben. Wir brauchen diese Kraft zum Leben. Und da gibt es dieses Bild vom Gleichnis. Und das ist letztendlich christliche Spiritualität. Aber sie fängt noch vorher an. Ich habe mal so was mitgebracht, was Spiritualität ist. So eine Mini-Definition, die können wir mal kurz anstrahlen. Und Spiritualität umfasst den ganzen Prozess des in Verbindungskommens und des Verbundenbleibens, bis wir eines Tages in die Ewigkeit gehen. Und anstatt von Spiritualität kannst du auch vom geistlichen Leben sprechen. Spiritus, ne? Der Spiritus Sanctus, der Heilige Geist, der in euch uns lebt. Und hier geht es darum, dass wir Spiritualität leben. Das ist nichts Esoterisches, was Urchristliches. Geistliches Leben, das ist das, was wir brauchen zum Ein- und zum Ausatmen, wie du gesagt hast. Die Liebe Gottes einatmen, ausatmen, den Geist, sich vom Geist Gottes berühren zu lassen. Und wie gesagt, das ist ein bisschen komplexer als barfuß durch den Wald zu laufen. Wir brauchen diese Spiritualität. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt, dass ihr bei mir bleibt, dass ihr auch mitdenkt und weiterdenkt, weil das ist wichtig für euer geistliches Leben. Weil das ist das letztendlich, was euch nachher ausmacht, woraus ihr Kraft schöpft für euer Leben, wo ihr wachst, wo ihr Frucht bringt, was euch ein Leben schenkt in Fülle. Und das wollen wir uns angucken und uns einfach auf den Weg machen. Das kann man nicht in so eine Predigt mal eben besprechen und dann machen wir ein Häkchen dran und dann haben wir das alles, sondern das ist was, wir machen uns heute nochmal auf diesen Weg, indem wir auf Jesus schauen, wie er das gelebt hat, als unser großes Vorbild. Und wir machen es auf diesem Weg und gucken, was für Inhalte, für Punkte hat Spiritualität und welche Berührungspunkte haben wir schon, wo sind wir gut unterwegs und wo können wir das vertiefen oder neu verstehen oder auch neu schätzen. Und bevor ich das tue, bevor ich mit uns bete, möchte ich uns noch ein kleines Zitat von Eugene Peterson geben. Der hat The Message übersetzt, ist auch ein Autor, den ich im Moment sehr zu schätzen weiß. Und er schreibt: Ich möchte nicht als Parasit von dem spirituellen Leben anderer leben, sondern ich möchte persönlich mit allen Sinnen schmecken und sehen, wie gut der Herr ist. Ich persönlich habe satt, ich finde das gut, Bücher zu lesen von anderen Leuten, was die erlebt haben mit Herrn Jesus, aber wir wollen doch selber Sachen mit Herrn Jesus erleben, oder? Und ich finde es gut, Mensch Gott zu schauen um ERF, so erbaulich und so viele Zeugnisse, aber so wie immer auch jemand gesagt hat, ich möchte das selber erleben, möchte selber irgendwann da vorne stehen, vor der Kamera und Zeugnis geben, was für Sachen, wie ich erlebt habe mit Herrn Jesus, dass ich ihn geschmeckt habe, gespürt habe, gesehen habe. Und dazu lädt uns die Bibel auch ein, Psalm 34, Vers 8, schmeckt und seht selbst, herausfinden, ja, schmeckt und seht selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Ja, da haben wir so beides schon drin. Also einmal, Gott ist erlebbar. Und wir wollen nicht Gott secondhand erleben durch andere Leute. Das ist okay, das ist auch mal gut und das brauchen wir vielleicht auch. Und manchmal geht uns das vielleicht auch auf den Keks, wenn wir selber nichts erleben, aber hören die ganze Zeit, dass jemand rumläuft und uns erzählt, wie toll das Leben mit Jesus ist und was alles erlebt wird. Aber man erlebt selber nichts. Das kann dann auch schon mal nerven. Aber wir wollen selber Sachen erleben in Herrn Jesus und selber schmecken und spüren und ihn erleben mit allen Sinnen, die der Herr uns geschenkt hat. Spiritualität ist nicht irgendwas Platonisches, wo irgendwas nur geistlich passiert, was man sich irgendwie, was im Kopf passiert, was man sich nur ausdenken kann, ja, irgendwie, wo unsere Seele befreit wird von den ganzen Materiellen, sondern christliche Spiritualität ist etwas sehr Spürbares, Erlebbares. Und das ist mir wichtig. Und das wünsche ich uns, dass wir uns auf diese Reise machen und das wirklich mehr erleben. Und dazu möchte ich euch und uns einladen. Und wir gucken, wie das geht, wie wir Gott erleben. Ich glaube, ihr werdet nichts Neues hören. Aber vielleicht können wir Dinge neu entdecken. Ich bete mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der echt ist, der erlebbar und spürbar bist. Du bist unsichtbar, wir sehen dich nicht, aber du bist ein Gott, der erlebbar ist. Und das wünsche ich mir so sehr für mich, aber auch für uns, dass wir Menschen sind, die dich erleben, die spüren, die einfach merken, dass es dich gibt, dass es wahr ist, was wir glauben, dass es wahr ist, was wir leben, weil du dich in unserem Leben offenbarst. Vielleicht durch andere Menschen, durch Erlebnisse, die wir selber haben. Aber du bist da. Das hast du uns versprochen und das wollen wir erleben. Und das, was wir tun können, was unser Teil ist, werden wir tun. Im Vertrauen darauf, dass du da bist. Amen. Ich habe geschmeidige 4 Punkte. Der erste Punkt ist, Spiritualität beginnt mit der Erlösung in Jesus Christus. Klingt jetzt sehr banal, ist aber, denke ich mal, grundlegend. Das ist das Fundament, das ist grundlegend. Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Absoluter Hoheitsanspruch, den Jesus hier hat. Das ist da, wo sich die meisten Leute drum streiten, ob es im Islam ist, ob es bei den Zeugen Jehovas ist, egal wo. Um diese Aussage, um Jesus streitet man sich. Viele haben überhaupt kein Problem, Spiritualität mit Gott haben, Gott erleben, im Buddhismus, was weiß ich, mit der Göttlichkeit, Hinduismus, hast du über Millionen von verschiedenen Göttern. Da hat keiner Probleme mit irgendwie zu Gott zu kommen. Und Jesus sagt hier, nee, zu Gott kommst du, es gibt nur einen Weg zu Gott und der ist über mich. Und ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. So, entweder war Jesus ein Spinner oder er hatte recht. Findet's heraus für euch. Letztendlich findet geistliches Leben mit der fängt an mit der Wiedergeburt, mit der Erneuerung des Menschen. Durch die Sünde in dieser Welt sind wir Menschen korrumpiert. Wir sind abgeschnitten von diesem Weinstock, wenn wir bei diesem Bild sind. Ja? Wir sind, wenn wir beim Bild in dieser griechischen Mythologie bleiben, wir sind vom Boden abgehoben. Wir sind nicht verbunden mit der Erde. Wir sind nicht mit dem verbunden, mit der Göttlichkeit verbunden, dort mit dieser Beziehung verbunden, die wir brauchen. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen, in diese Welt vor 2000 Jahren, um genau das wiederherzustellen, um den Stecker wieder einzustecken, um die Voraussetzung zu schaffen, dass Menschen wieder in Beziehung auf den Boden der Tatsachen zurückkommen oder an den Weinstock rangepflockt werden, dass Menschen wieder in diese Beziehung mit Gott kommen, wie Gott sich das von Anfang an gewünscht hat. Da ist Jesus auf diese Erde gekommen. Und wie hat er das gemacht? Er hat dieses Leben gelebt, so wie Gott sich das vorstellt, so wie man ein Leben lebt in der Beziehung zu Gott. Der hat das vorgelebt, das schauen wir uns an verschiedenen Stellen kurz an gleich. Und er hat das vorgelebt und den Menschen gezeigt, okay, wenn du mit Jesus verbunden sein möchtest, geerdet sein, ja, okay, die sind auch barfuß gelaufen wahrscheinlich, aber das hat damit nichts zu tun. Aber Jesus hat ihnen gezeigt, wenn du mit Gott verbunden sein willst, dann musst du bestimmte Sachen verstehen und bestimmte Sachen auch einfach erleben und tun. Und er hat den Leuten das gezeigt. Und er hat den Leuten gezeigt, dass Gott kein unsichtbarer, unberechenbarer, zorniger Gott ist. Ja? Dadurch, dass die Menschen von Gott getrennt sind, wo die Verbindung kaputt ist, haben die Menschen auch kein ordentliches Bild gehabt, wie Gott wirklich ist. Was hat der Teufel gemacht? Er hat Misstrauen gesät. Er hat Misstrauen in den Herzen der Menschen gesät und die Menschen haben grundsätzlich eine Angst, ob Gott es wirklich gut meint mit ihnen oder nicht. Ja? Und grundsätzlich haben Menschen von Geburt an ein Nichtvertrauen an Gott. Und Jesus hat gesagt, hier, ich komme auf diese Erde und ich stelle dir das Vertrauen zwischen Gott und Menschen wieder her, damit Menschen in Beziehung zu Gott leben können. Und er hat das gelebt, er hat das gezeigt. Er hat in vielen Beispielen, wie er Menschen begegnet ist, hat er gezeigt, genauso begegnet Gott uns. Wie zum Beispiel wie ein liebender Vater. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die so viele Menschen berührt, wo dieser Vater auch ein Bild von Gott ist, der nicht, wenn jemand wegläuft und Blödsinn macht und seine eigenen Wege geht, der sagt, okay, du kannst mich mal, komm bloß nicht wieder, bist nicht mehr mein Kind. Nein, sondern er zeigt diesem Vater, der jeden Morgen aufsteht und guckt, wo ist mein Kind, wo ist mein Kind. Und wenn das Kind wiederkommt, mit offenen Armen das Kind empfängt. Jesus schafft Vertrauen zu Gott. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter. Und Jesus schafft nicht nur Vertrauen zu Gott, sondern er bringt auch das, was zwischen Gott und dem Menschen steht, beseitigt er. Jesus trägt quasi die Konsequenzen der Trennung, die da sind. Die Trennung, die durch den Menschen verursacht wurde, der ewige Tod, dieses Getrenntsein von Gott, diese Konsequenz, die trägt Jesus hier am Kreuz, indem er stirbt, indem er die Schuld auf sich nimmt und alles aus dem Weg räumt, dass wieder Menschen einen Zugang zu Gott haben. Und an uns liegt es, diesen Jesus zu vertrauen, was er gesagt hat und was er getan hat. Zu glauben, ja, wir haben einen Gott, der uns liebt. Und darauf zu vertrauen, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass das uns reingewaschen hat von aller Schuld, dass wir nicht mehr die Konsequenzen selber tragen müssen, weil Jesus schon die Konsequenzen getragen hat, sondern dass wir einfach das glauben können, dass wir befreit sind, erlöst sind. Und aus dieser Beziehung können wir, so wie der ist im Hebräer steht, zum Thron Gottes gehen und Gott begegnen. Wir brauchen keine Angst haben, wir können einfach zu Gott gehen. Wir brauchen nicht eine bestimmte Stimmung zu sein, um zu Gott zu kommen oder einen bestimmten Status zu haben, wir können einfach zu Gott kommen. Und das hat uns Jesus gezeigt. Das ist der erste Schritt zur Spiritualität. Der erste Schritt, den wir brauchen, um in einer Beziehung zu Gott zu leben, um geerdet zu sein, um in Verbindung zu sein an diesem Weinstock. Das ist erstmal, dass wir überhaupt da hinkommen. Da hat Jesus alles für getan. Und das glauben wir als Christen. Und ich möchte dich dazu einladen, wenn du das noch nicht sagen kannst, ich habe diese Verbindung, ich habe noch nicht diesen Glauben, aber ich möchte das gerne Jesus vertrauen, dann möchte ich einladen, das zu tun, indem du Gott einfach darum bittest, Herr, schenk du mir dieses Vertrauen. Und vielleicht ist es Zeit für dich, wo du wirklich sagst, nee, ich mache Butter bei der Fische und ich vertraue diesen Herrn Jesus jetzt. Und ich mache mich auf diesem Weg, Jesus nachzufolgen, ihm zu vertrauen, von ihm zu lernen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist Spiritualität für sich selbst erleben. Und auch hier ist Jesus wieder ein Vorbild. Und wir lesen in der Bibel viel darüber, wie Jesus Spiritualität erlebt hat und wie er Spiritualität, also geistliches Leben, gelebt hat. Und das lesen wir hier. Und das ist ganz einfach eigentlich. In Markus 1, Vers 35 zum Beispiel. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus suchte oft die Einsamkeit, um in die Nähe Gottes ungestört zu erleben. Ist jetzt sehr, sehr simpel, oder? Also sagen wir, die Anforderungen jetzt sind schon simpel. Also man muss nicht unbedingt meiner Meinung nach morgens früh aufstehen. Jesus ist auch abends öfters mal eine Nacht aufgeblieben, hat gebetet, hat einen einsamen Ort gesucht. Aber das Prinzip hier, was hier drin ist, ungestörte Zeit mit Gott. Eigentlich was sehr Einfaches. Oder? Wenn ich jetzt ja sage, aber ich mach's nicht. Was dann? Eigentlich einfach. Eigentlich wirklich einfach, aber doch so schwer, ungestörte Zeit mit Gott zu haben. Meiner Meinung nach ist das der Schlüssel zu Jesus Spiritualität oder mit ein sehr starker Schlüssel hier. Einfach ungestörte Zeit mit Gott haben. Und was passiert in dieser ungestörten Zeit mit Gott? Und ich glaube, das sind so drei Säulen, wenn ich sie so nennen darf, drei Prinzipien, die meiner Meinung nach in ungestörter Zeit mit Gott gehören. Vielleicht nicht immer alle gleichzeitig, vielleicht das eine zu dem einen Zeitpunkt, das andere zu dem anderen Zeitpunkt. Und das sind auch wieder die Basics. Und ich komme ja vom Kickboxen. Ja, und ich bringe Leuten Kickboxen bei. Und wenn ich Selbstverteidigungskurse mache, dann bringe ich denen die Basics bei. Ganz einfache Sachen. Schlagen, treten, ja, und wie man sich befreit. Ganz einfache Sachen, wirklich. Und ich zeige denen keine Sprünge, ist jetzt auch ein bisschen schwierig geworden im Alter, ja. Aber ich zeige denen keine Sprünge, keine Drehung oder was weiß ich, weil die Sachen meistens, diese schwierigen Sachen, die so total cool sind, meistens nicht funktionieren in echt. In echt funktionieren wirklich die Basics, die einfachen Sachen. Ja? Butter, Mehl und Wasser. Da kannst du schon mit was raus machen, die Basics. Ja? Butter, Milch und ein Ei. Okay, jetzt bin ich mal kochen. Ja, aber es geht hier um ihr merkt schon, ich habe keine Ahnung von Kochen. Ja. Es geht um die Basics und das ist wirklich so. Also wirklich ein Basic ist, ich nehme mir Zeit ungestört für meine Spiritualität, für meine Beziehung mit Gott. Und da mache ich die Big Three, die großen drei Dinge. Beten, Bibel lesen, anbeten. Beten, Bibel lesen, anbeten. Beten, Bibel lesen, anbeten. Beten, Bibel lesen, anbeten. Ihr könnt auch anbeten, Bibel lesen und beten. Ne? Ja, oder Bibel lesen, anbeten. Ihr könnt die Kombination könnt ihr raussuchen. Aber es sind wirklich diese Basics. Auch das, was Jesus gemacht hat, sind wirklich diese Basics. Gebet. Was ist Gebet? Ich rede zu Gott. Ich höre auf Gott, was er sagt, weil ich glaube, ich habe einen lebendigen Gott. Ich habe einen Gott, der auch zu mir redet und der mir zuhört. Ja? Und wenn ich an einem einsamen Ort bin, ich bin ganz allein, Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, ja, schließ die Tür ab, such dir einen einsamen Ort. Wisst ihr, was ihr da auch machen könnt? Im Gegensatz, wenn du in deinem Bett liegst und deine Frau liegt daneben, du kannst laut beten. Ja? Wenn du an einem einsamen Ort bist, dann ist es egal, was Leute von dir denken. Dann brauchst du dich nicht zu schämen, du brauchst keine Angst haben, du kannst einfach du selbst sein, du und der Herr. Und dann kannst du Sachen ausprobieren, du kannst laut beten, du kannst in Sprachen beten, du kannst machen da, was du willst, du bist frei mit deinem Gott zusammen. Du kannst auch sagen, hier, ich habe jetzt Zeit des Gebets und ich höre nur. Sprich, o Herr, dein Diener hört, ich höre einfach zu. Oder du sagst ihm, was dein Herz bewegt. Deine Nöte, deine Freude, das, was dich berührt. Einfach eigentlich. Das zweite, lesen, Bibel. Gott hat uns sein Wort geschenkt und wir lesen in der Bibel, das ist von seinem Geist eingehaucht oder ausgehaucht. Ja, also die Bibel, das Papier ist nicht göttlich. Ja, das kannst du zerreißen. Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, es gibt irgendwie anscheinend eine Bibel, da läuft Öl raus. Ja, ist egal. Also da ist nichts, an diesem Buch ist eigentlich nichts Göttliches dran, aber das, was da drinnen transportiert ist, das, was da drinnen steht, ja, das schenkt uns Leben, das schenkt uns Kraft, das gibt uns neue Orientierung, das verändert uns, weil Gottes Geist da eingehaucht ist. Ja. Und je mehr wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, was er schreibt, was er sagt, wird das uns verändern, es wird uns Kraft geben und das geben, was wir brauchen. Das ist wie Nahrung für uns. Ja. Und das gehört mit in diesen Big Three rein, mit Gebet, aber auch von Gottes Wort durchdrungen sein, das zu hören, was er sagt, uns verändern lassen. Und es wird dich nicht kalt lassen, es wird dich verändern. Wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst und drinne liest, und da gibt es unendlich viele Techniken und Möglichkeiten, wie du das machen kannst, ohne dass es langweilig wird. Ja? Das ist immer die größte Gefahr, wenn Leute zu mir kommen, ja, Bibel lesen, das ist so langweilig. Ja? Ey, dann hol dir eine Übersetzung erstens, die du verstehst. Es gibt genug Übersetzungen, ja, und es gibt genug Techniken und Möglichkeiten, Bibel zu lesen. Du liest die Geschichte, wo Jesus gekreuzigt wird. So, und dann versetzt du dich da rein in die Situation. So wie einige Mystiker im Mittelalter. Die haben sich das dann vorgestellt, die haben Gottes Wort gelesen, ja, und haben sich vorgestellt, die sind wie Johannes mit den Frauen am Kreuz, wie sie da unterm Kreuz stehen. Und dann haben sie geträumt, wie das Blut von Jesus ins Gesicht quasi tropft. Ja, du kannst auch die Schrift für dich durch deine Fantasie lebendig machen. Du kannst, Bibellesen muss nicht langweilig sein. Ja, wenn dein Bibellesen langweilig ist, komm zu mir, wir reden drüber, wir finden eine Art, wie du es interessant findest. Oder du kannst die Bibel hören. Hör Bibel, lass es dir vorlesen, wenn du schlechter Leser bist. Es gibt genug Möglichkeiten, aber verbunden zu sein mit Christus, verbunden zu sein mit dem Göttlichen, mit dem Vater, ist, dass du in seinem Wort wühlst, gräbst, dich erfrischen lässt, erbauen lässt. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn ihr das macht? Unweigerlich. Dann kommt ihr in die Anbetung. Weil dann lest ihr so eine Geschichte wie der verlorene Sohn. Oder lest ihr die Geschichte, wo das Schaf verloren gegangen ist und Gott wird dargestellt wie der eine, der die 99 Schafe stehen lässt und geht diesen einen Schaf nach. Ja, und vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du nicht eins von den 99 bist, sondern dass du dieses eine Schaf bist und du hörst, wie Jesus sagt, Gott ist wie dieser Hirte, der diesen einen Schaf nachgeht, wie er dir nachgeht und dich findet und dich pflegt und dich auf die Schulter nimmt und dich nach Hause bringt. Und wisst ihr, was das dann für dich macht? Es gibt dir Freude. Und dann willst du anbeten. Ja, Anbetung passiert nicht nur hier, wenn die Rebecca spielt und der Marco Schlagzeug macht und der René an der Gitarre und die Sophia hier und der Sammy. Und wir singen hier zusammen. Das ist auch Anbetung und das ist cool. Da kommen wir auch gleich zu. Ja, aber anbeten kannst du auch zu Hause in deinen Stimmen, soll Teil auch zu Hause sein in deinen stillen Kämmerlein. Und da ist auch wieder der Vorteil, wenn du alleine bist, kannst du kreativ sein. Ja, kannst du Triangel nehmen, ne? Loblieder machen, ja, du kannst Pauken holen, ja, Trompete spielen, ja, du kannst singen, ja, du kannst ein Gedicht schreiben, ja, du kannst einfach nur aussprechen, Herr, ich danke dir einfach und ich preise dich dafür, dass du ein liebender Vater bist, dass du kein böser Gott bist, der uns quälen will, der nichts Gutes uns im Sinn hat, sondern du bist ein Gott, der liebt, du bist ein großer und allmächtiger Gott, das habe ich gerade gelesen, der Heilige Geist hat es mir innerlich, hat mein Herz berührt und dafür bete ich dich an. Das ist doch der Hammer, oder? Ihr sitzt da noch, probiert es einen Hammer aus, ja, könnt das auch barfuß machen, ja, ohne Quatsch, in der Natur. Ihr könnt das auch, dieser stille Ort, muss nicht nur zu Hause so ein Kämmerlein sein, morgens, wenn der Ehemann oder die Ehefrau noch schläft, sondern geht in den Wald. Nehmt die Bibel mit, geht in den Wald, auf irgendeine Burg, was weiß ich, sucht euch ein stilles Örtchen und macht genau das. Ja, seid verbunden mit der Schöpfung, verbunden mit der Natur, wenn das euer Zugang ist. Umarmt einen Baum. Alles okay, solange Gott die Ehre gibt. Ja, wir sehen das bei Christus, Jesus, wie er rausgeht in die Natur, wie er da Zeit verbringt mit dem Vater, wie er da betet. Ja, nimm dir Zeit dafür. Und gerade, ich sag mal, der Teil der Anbetung, der kommt vielleicht bei uns in unserer Frömmigkeitsstil, vielleicht ein bisschen kurz in der persönlichen Anbetung vielleicht. Ja, wir sind sehr starke Bibelleser oder auch Beter, aber das Bibellesen, das Lernen über Gott, das soll immer in Anbetung führen. Immer Gott in die Anbetung. Und wenn du nicht singen kannst, weil du sagst, nee, das bringt Unehre, wenn ich singe, was ich aber nicht glaube, ja, ey, dann nimm dir einen kleinen CD-Player mit oder eine Boombox oder was weiß ich und spiel ein Lobpreislied ab. Und wenn du nicht singen kannst, dann summ mit oder sei im Herzen dabei, was weiß ich. Ja, Bete Gott an. Mach das mal, es wird dich verändern. Es wird dich verändern. Und andere merken dann, wenn du damit anfängst, werden andere Leute das merken. Und dann kommen wir gleich dazu, was das nämlich dann, was die Früchte davon sind. Next Level, als Parenthese quasi, wäre noch, wenn du anfängst zu fasten. Das sehen wir bei Jesus auch. Hat jemand von euch schon mal gefastet? Aus religiösen Gründen? Nein. Ja, jetzt sind wir ja vor Ostern. Jetzt sind wir von Ostern und ich kriege jetzt auch mit, dass viele fasten und auf Sachen verzichten. Das ist auch voll, ist super, wenn jemand auf Fleisch verzichtet, wenn jemand auf Süßigkeiten verzichtet. Jemand verzichtet jetzt auf Instagram, ja, was auch echt Bombe ist. Ich verzichte auch auf Instagram. Aber einfach, weil es mich nicht interessiert, muss ich sagen. So. Aber klar, alles das, was von Gott ablenkt, ist wichtig, dass wir darauf verzichten. Aber ich glaube wirklich ernsthaft, Next Level wäre wirklich, wo wir sagen, hey, wir verzichten mal auf Nahrung, aus religiösen Gründen, weil wir Gott näher sein wollen in dieser Zeit. Und irgendwie ist das Ding verbunden mit dem Herzen. Paulus sagt auch, ne, bei manchen ist der Bauch der Gott, ja, weil die gerne essen. Und ich merke das so bei mir, dass hier der auch öfters mal die Führung übernimmt bei meinen Entscheidungen. Ja, und ich merke einfach, dort, wo ich mal drauf verzichte auf Nahrung, habe ich nachher mehr Raum für andere Sachen. Bin ich irgendwie Gott näher? Es ist komisch, ist aber so. Und wir sehen das auch bei Jesus, Lukas 4, 1 bis 2. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Also 40 Tage habe ich noch nicht geschafft. Keine Ahnung, habe aber schon eine Woche oder anderthalb Wochen mal drauf verzichtet. Hat echt auch was geistlich gebracht. Jesus verzichtet auch drauf, um die Beziehung zu Gott in den Vordergrund zu stellen. Es macht was. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was ich da mal erlebt habe. Ein Ehepaar kam zu mir, hatten Probleme mit ihrem Sohn, war damals noch in den USA. Und wir haben gebetet und ich hatte dann, war echt ein ganz schwieriges, kompliziertes Problem. Hatte irgendwie eine schlechte Beziehung da und dann ging es dann auf einmal um ungewollte Schwangerschaft und was weiß ich, also großes Chaos. Ja. Und er war so uneinsichtig. Ja. Und wir haben dann gebetet und irgendwie hatte ich das Gefühl, der Herr hat mir so aufs Herz gelegt, weißt du was, faste, ess mal nichts. Dein Ernst? Ja. Gut, dann habe ich das gemacht und das Komische war, ich wusste nur, ich soll fasten, aber ich wusste nicht, wie lange. Das ist dann auch immer blöd irgendwie, ja. Aber ich habe es einfach gemacht und Gott sei Dank, einen Tag später, ruft dann mich diese Frau an und sagt, hier, das hat sich alles erledigt, alles, es war der Hammer, der Gott hat da gewirkt, hat was getan. Ja. Und dort habe ich dann eine Freude geschenkt bekommen, habe was erlebt. Das war wirklich wieder, das war eine Sache, die ich tun konnte, im Glauben, einen Schritt in Glauben gehen konnte, wo ich Gottes Wirken in erster Hand erlebt habe. Ja, und ich glaube, das Fasten war mit Teil Gottes Plan. Und wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Aber es tat mir gut, es hat anscheinend auch irgendetwas bewegt. So interpretiere ich das jetzt einfach mal. Wir haben auf der einen Seite Spiritualität im Kämmerlein. Darüber habe ich gesprochen. Und ich denke mal, wenn wir über Spiritualität sprechen, dann denken wir oft auch über dieses, ja, ich laufe barfuß durch den Wald alleine und umarme Baum und mache diese Dinge. Aber ein großer Teil der Spiritualität, die Jesus auch hatte, das war die Spiritualität in Gemeinschaft. Ja, und das ist mir unheimlich wichtig und das hat was. Und wir sind wieder bei diesen drei Säulen, Gebet, Bibellesen und Anbetung. Ja? Und da ist ein Teil, dass ihr das alleine macht und der andere Teil ist, dass wir das in Gemeinschaft machen. Weil Spiritualität ist nicht nur was Privates, sondern ist auch ein Gemeinschaftserlebnis und das ist genauso wichtig. Und nehmen wir mal das Gebet. Gebet in Gemeinschaft, das passiert hier in einem Gottesdienst. Wir haben das Gebet so, dass vielleicht einer betet und wir klinken uns in das Gebet des einen oder der einen an. Als Rebecca vorhin gebetet hat, ja, da habe ich mich quasi in das Gebet mit geklungen. Ja, ich habe mich da connected. Weil Christsein, da passiert was. Christsein ist nicht, man lebt alleine, sondern man lebt in Gemeinschaft. Gott hat uns Gemeinschaft gestellt. Ja, und es gibt die Zeit des Alleinegebetes und es gibt die Zeit des Gebetes in Gemeinschaft. Ja, und da ist ein Teil, es gibt einen oder einer, der betet stellvertretend für die anderen und die ganze Gemeinde hängt sich damit rein. Das hast du so nicht alleine. Oder du bist in Gemeinschaft und man betet gemeinsam. Ich höre den anderen zu, der andere hört mir zu. Man schweigt zusammen, man hört Gott zu. Ich lerne zu beten von jemand anderes. Ich lerne es, was es bedeutet zu beten, auch wenn ich mich denn nicht danach fühle, vielleicht. Mal auch Gebete von den Gefühlen abzuhängen. Weißt du, ich muss nicht erstmal in der Gebetshaltung sein, um zu beten. Das lerne ich in Gemeinschaft. Und Gebet hat in der Gemeinschaft nochmal eine ganz andere Power, weil in Gemeinschaft kann es sein, dass jemand für mich betet. Das ist das, was wir angeboten haben in den Gottesdiensten. Das geht jetzt nicht so. Und das, was wir auch wieder anbieten wollen, dass wir Gebet anbieten für andere. Wenn du Kummer hast, du hast Freude für irgendetwas, da lieben wir es, für dich zu beten, dir die Hände aufzulegen, dich zu segnen, dir Segen zuzusprechen, gute Sachen, die Gott dir sagen möchte vielleicht, oder sogar Sachen weitergeben, prophetisch. Das erlebst du zu Hause nicht. Vielleicht hast du einen Eindruck für dich oder für andere zu Hause, aber da hast du es direkt 1:1, wo Gott dir dient durch andere Menschen. Und das sehen wir bei Jesus. Wie Jesus den Menschen Sachen zuspricht, wie er denen beibringt zu beten, wie er stellvertretend für die Menschen betet. Jesus lebt das. Die Bibel steht hier im Mittelpunkt. Früher war das noch so, da hat man einen Tisch gehabt, und man in den evangelischen Kirchen sieht man auch, und auch in den katholischen, da hat man einen Altar und auf dem Altar steht Gottes Wort. Und auch hier bei uns, deswegen ist auch Predigt vielleicht bei mir auch ein bisschen länger manchmal, ja, aber steht Gottes Wort im Mittelpunkt. Und auch selbst beim Lobpreis, wie viele Lieder beinhalten Gottes Wort? Sind damit eingewoben? Ja, oder auch in den Gebeten ist Gottes Wort mit eingewoben. Ja, und überall finden wir Gottes Wort. Und hier, zum Beispiel im Gottesdienst, hören wir alle auf ein Wort. Ja? Bei der privaten Bibellese hörst du alleine da die Sachen und hier hören es alle und jeder hört es unterschiedlich. Und wenn wir uns dann noch darüber austauschen, über Gottes Wort, wie Gott zu jemandem gesprochen hat, dann gibt das einfach ein schönes Bild. Dann ist das erbaulich. Oder wir treffen uns in Kleingruppen, um dort Gottes Wort zu betrachten. Um dort voneinander zu lernen, haben dieses Element. Oder wir treffen uns hier, um gemeinsam anzubeten. Das ist auch was anderes, als wenn du alleine ein Lobpreislied singst in dein Kämmerchen. Ja, da kannst du auch wirklich mal hier das große Y machen, ne, zu Hause. Da kannst du die Hände mal heben, hier traut sich das ja auch noch nicht jeder. Oder aufstehen oder dich hinlegen. Ja, aber in Gemeinschaft erlebst du Lobpreis nochmal anders, Anbetung nochmal anders. Wo du vielleicht nicht in Stimmung bist, aber du siehst, da ist jemand anders in Stimmung und die Stimmung schwingt über und du erlebst Lobpreis nochmal voller Freude, nochmal viel stärker in Gemeinschaft, aber auch in Kleingruppe, nicht nur in Gottesdiensten. Gemeinsames Anbeten. Der Unterschied zwischen Spiritualität alleine und in Gemeinschaft ist eine Komponente: wenn wir alleine sind, dient Gott uns, wir dienen Gott und in der Gemeinschaft dienen wir uns gegenseitig. Deswegen brauchen wir das, dass wir uns gegenseitig dienen. Der letzte Punkt, und der dann ist auch Schluss, damit wir endlich in die Anbetung kommen, ist wirklich kurz. Christliche Spiritualität ist eine Pilgerreise und kein Tourismus. Ja? Das ist gegen diesen Trend, den wir manchmal so erleben. Es ist eine Pilgerreise. Es ist ein, ich bemühe mal Nietzsche, ich hoffe, das ist hier okay. Ja. Wir hatten jetzt so gelacht. Nietzsche hat gesagt, und ich finde, das hat er gut gesagt, das Wesentliche in Himmel und auf Erden ist, dass es einen langen Gehorsam in dieselbe Richtung geht. Ja. Dadurch ergibt sich und hat sich auf Dauer immer etwas ergeben, was das Leben lebenswert macht. Also da, wo wir Nietzsche mal recht geben müssen an dieser Stelle, ist wirklich, christliche Spiritualität ist eine Pilgerreise. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg und sind gemeinsam unterwegs. Und es gibt mal Höhen und es gibt mal Tiefen. Manchmal gehst du durch grünes Land, durch fruchtbares Land, ja, und du kannst da vom Apfel was essen und trinkst da aus Bächlein. Ja, und manchmal gehst du durch die Wüste und bist am Vertrocknen und Verhungern. Das ist eine Pilgerreise mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Herausforderungen. Und es ist kein Tourismus, wo du irgendwo hingefahren wirst und dann erlebst du Türe, ja, und dann wirst du wieder eingepackt und wirst zur nächsten Attraktion gefahren, erlebst wieder Türe, ja. Das ist nicht die Wirklichkeit. Da verarschen wir uns selbst. Das ist allein erlebnisorientiert. Das ist nicht das, was nachhaltig ist, nicht das, was uns wirklich verändert. Das ist auch mal gut, das brauchen wir auch. Wir brauchen auch manchmal christliches Türe. Aber die Wahrheit ist, dass wir auf einer Pilgerreise sind, auf einem Weg, und dieser Weg heißt Jesus Christus, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Auf eine Pilgerreise. Was darfst du erwarten, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist und ein spirituelles Leben führst? Und wenn ihr wollt, könnt ihr schon hochkommen. Was du davon erwarten kannst, abgesehen davon, dass du ewiges Leben hast, was ja auch ziemlich cool ist, ja, ist das, was wir in Galater 5, 22 lesen. Die Frucht hingeben, die der Geist Gottes hervorbringt, ne? Sanctus Spiritus, der Heilige Geist hier, besteht in Liebe. Du wirst mehr Liebe in dein Leben erleben, du wirst mehr Freude in dein Leben erleben, du wirst übernatürlichen Frieden erleben, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht eines christlichen spirituellen Lebens, ein Leben in Fülle. Und dafür möchte ich jetzt für dich und für mich beten. Heiliger Vater, ich danke dir dafür, dass du ja deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast, damit wir ja in Verbindung kommen dürfen mit dir. Ich danke dir, dass du den Weg bereitet hast, dass Jesus unser Weg bereitet hast, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und dass du ja uns die Möglichkeit gegeben hast, dass wir mit dir reden können, dass du ein lebendiger Gott bist, der auch zu uns redest, dass wir ja dein Wort lesen können, das, was ja wichtig ist für dich, was deine Aussagen über mein Leben, über unser Leben, das dürfen wir in deinem Wort erkennen. Und ich danke dir, dass ja du unser Herz so berührst, dass wir dich anbeten können und dass das einfach uns verändert. Und ich bitte dich, dass wir das immer mehr erleben, dass wir diese Frucht erleben, diese Gemeinschaft erleben, das, was du uns versprochen hast, das, was wir unbedingt brauchen, und das, ja, was so unheimlich gut für uns ist. Darum bitte ich dich in Jesu Namen, dass du uns das schenkst. Danke, Jesus. Amen.